Liebe Gemeinde, liebe Freunde hier vor Ort und alle, die über den Livestream teilnehmen, ob zu Hause oder unterwegs, ich wünsche euch zum Hören und mir zum Reden Gottes reichen Segen. Ich möchte zu Beginn beten, ihr dürft sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, danke, dass du in unserer Mitte bist, so wie du es verheißen hast. Danke, dass du zu uns sprechen möchtest. Ich bitte dich, dass du uns die Herzen öffnest, dass du mir die rechten Worte schenkst und dass du uns Ehrfurcht schenkst vor deinem heiligen Wort. Amen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wer alles gegen dich ist? Wer ist dir da so als erstes eingefallen? Ich hoffe jetzt mal nicht dein Ehepartner, aber vielleicht ist es dein Nachbar, mit dem du einfach nicht in Frieden leben kannst. Du kennst sicher das oft genannte Zitat aus Friedrich Schillers Wilhelm Tell: Es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt. Manchmal geht es um Kleinigkeiten wie den bellenden Hund, den Wuchs eines Baumes an der Grundstücksgrenze, um Lärm durch lautstarke Musik oder Partys, um vom Balkon geworfene Zigarettenstummel und so weiter. Schnell landen solche Fälle dann vor Gericht. Vielleicht hast du an deine Arbeitskollegin gedacht, die schon wieder hinter deinem Rücken schlecht über dich geredet hat und die anderen gegen dich aufhetzt bis hin zum Mobbing. Vielleicht ist es der Konkurrent, der dir den Auftrag weggeschnappt hat, oder die böse Schwiegermutter, die immer alles besser weiß und zu allem Überfluss das auch nicht für sich selber behalten kann. Auch in der Bibel gibt es Beispiele, in denen von Feindschaft berichtet wird. Das geht spätestens im 3. Kapitel der Bibel los. Da spricht Gott zu der Schlange nach dem Sündenfall: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Denken wir an die vielen Schlachten des Volkes Israel, in denen in den Mosebüchern und im Buch Josua berichtet wird. Und in der späteren Geschichte Israels bis heute wird es nicht besser. Auch wir Christen stehen in einem Kampf. Ein paar Beispiele, die ich jetzt gar nicht weiter kommentiere, aus dem Epheserbrief: Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Angriffen des Teufels, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Dem Timotheus, seinem Schüler, schreibt der Apostel Paulus: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das große Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Oder im Korintherbrief: Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Oder bei dem Apostel Petrus: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also Gegner, Feinde gibt es offensichtlich genug. Ganz anders hört sich da ein Vers aus unserem heutigen Predigttext an. Der heißt: Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Wie passt das zusammen? Unter anderem damit wollen wir uns heute beschäftigen. Aber vorher möchte ich einen kleinen Blick zurückwerfen auf den Inhalt des Predigttexts der vorherigen Woche, den drei Versen 28 bis 30 aus Römer 8. Daniel hat uns sehr detailliert die Catena Aurea vorgestellt, die sogenannte goldene Kette, die aus 5 Gliedern besteht und die unsere Ruhe in Gottes Souveränität beschreibt. Ich lese diese Verse nochmal vor. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er erstens zuvor ersehen hat, der hat er auch zweitens vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Denn die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch drittens berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch viertens gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch fünftens verherrlicht. Hier in diesen Versen sehen wir einen einzigen Akteur, Gott. Er handelt souverän in jedem Glied dieser unzerbrechlichen Kette. Die Menschen, die er zuvor ersehen hat, die müssen sich nicht aus eigener Kraft durchkämpfen bis zum letzten Schritt der Verherrlichung. Das nimmt Gott in die Hand. Und an diese Verse schließt unser heutiger Predigttext an, der mit einer Frage beginnt. Was wollen wir nun hierzu sagen? Was jetzt also kommt, hängt mit dem Vorhergesagten unmittelbar zusammen. Es erklärt, wie sich die theologischen Ausführungen über das souveräne Handeln Gottes in dieser goldenen Kette dann praktisch auswirken. Die verknüpfende Frage, was sollen wir dazu sagen, kennen wir schon aus anderen Stellen des Römerbriefs. Ich lese einfach mal vor, das ist Römer 3, Vers 5. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Was wollen wir denn sagen, dass unser Vater Abraham nach dem Fleisch erlangt hat? Was sollen wir sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Und auch später kommt diese Formulierung im Römerbrief nochmal vor. Im nächsten Kapitel dann, was wollen wir sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Und was das Heil, das auch zu den Heiden gelangt ist, angeht. Was wollen wir sagen? Dass Heiden, die, Klammer von sich aus, nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben. Also, das ist eine Formulierung, die insbesondere im Römerbrief öfter vorkommt. Und wenn Paulus fragt, was sollen wir dazu sagen, mindestens 6-mal im Römerbrief, dann führt er quasi ein Streitgespräch mit so einem imaginären Diskutanten und erläutert die praktische Anwendung eines theologischen Grundsatzes oder er beugt Missverständnissen und Fehlschlüssen vor. Jetzt aber endlich der Predigttext. Ich lese aus dem 8. Kapitel des Römerbriefs die Verse 31 bis 39. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist eine der schönsten Passagen im Neuen Testament, für mich der Höhepunkt des Römerbriefs. Er beleuchtet unsere unfassbare Stellung in Christus und lenkt unseren Blick darauf, worauf es wirklich ankommt. Zunächst werden 5 rhetorische Fragen gestellt. Das sind Fragen, bei denen die Antwort eigentlich von vornherein so klar ist, dass man sie gar nicht geben müsste. Wer von euch Kinder hat, hat sie vielleicht schon mal gefragt, musste das jetzt sein oder sowas in der Art? Nein, natürlich nicht, aber niemand erwartet auf so eine Frage eine Antwort. Ich zähle diese 5 rhetorischen Fragen, die in dem Text vorkommen, mal auf. Erstens, wer kann gegen uns sein? Zweitens, wie sollte er, Gott, uns mit Jesus nicht alles schenken? Drittens, wer will uns verklagen? Viertens, wer will uns verurteilen? Fünftens, wer will uns von Gottes Liebe trennen? Wir wollen uns heute mal dumm stellen und die Fragen immer auch verkehrt herum beantworten, sozusagen ein Stück weit und gegen den Strich bürsten. Wer kann gegen uns sein? Also die erste Frage war, wer kann gegen uns sein? Einige haben sich ja eingangs schon Gedanken darüber gemacht, wer so ihr Lieblingsgegner ist. Wir haben gemerkt, eigentlich gibt es ganz viele, die gegen uns sind, sowohl in unserem Alltag wie auch auf der geistlichen Ebene in unserem Glaubensleben. Weißt du das nicht, Paulus? Doch, natürlich. Wir müssen die Frage aus dem richtigen Kontext raus beantworten. Und der Kontext ist, Gott ist doch für uns. Wer kann dann überhaupt noch gegen uns sein? Das bedeutet doch, wenn du auf der Seite des Allmächtigen stehst, oder besser noch, wenn der Allmächtige auf deiner Seite steht, dann kannst du alle Gegner getrost vergessen. Eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem Alten Testament ist die von der Belagerung der Stadt Dothan. Wer kennt die nicht? Alle kennen sie, ich erzähle sie euch trotzdem. Ihr könnt sie zu Hause dann mal ausgiebig im 2. Könige, Kapitel 6 nachlesen. Die Aramäer führten Krieg gegen Israel. Jedes Mal, wenn sie einen Hinterhalt gelegt hatten, war das israelitische Heer gerade wo ganz anders. Das beunruhigte den Ben-Hadad, den König von Aram, und er vermutete einen Spion in den eigenen Reihen. Aber seine Knechte sagten ihm, nein, nein, das ist kein Spion, sondern da gibt es in Israel einen Propheten, der heißt Elisa, und der gibt immer die Informationen weiter an den israelitischen König, den Jehu. Das ist dem Ben-Hadad natürlich sauer aufgestoßen und er stellt ein starkes Heer zusammen und schickt es zur Stadt Dothan, wo der Prophet Elisa ist. Bei Nacht begann die Belagerung der Stadt und als der Diener des Propheten Elisa am Morgen aufstand, sah er das Schlamassel und informierte Elisa. Der Elisa antwortete ihm, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sehe. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Anders als sein Diener hatte der Prophet von Anfang an die unsichtbare geistliche Wirklichkeit gesehen. Geht es dir auch manchmal so, dass du beinahe verzweifelst, wenn dir Menschen Schwierigkeiten machen? Dann bitte einfach Gott um den rechten Blick, dass er dir die Augen öffnet für das, worauf es wirklich ankommt. Gott ist für dich. Ich denke auch an David, den späteren König Israels, der als kleingewachsener Jugendlicher dem Riesen, dem Philister Goliath gegenübertritt und ihm furchtlos zum Zweikampf begegnet. Goliath in voller Rüstung und Bewaffnung, David in leichter Hirtenkleidung mit einer Schleuder und 5 Steinen. Goliath, der Riese, verhöhnt David und verflucht ihn. David aber antwortet: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Gott ist für dich. Deswegen kannst du auch allen Herausforderungen in deinem Alltag furchtlos begegnen. Nichts wird Gottes Wirken an dir und mit dir aufhalten können. Vor allem, und darum geht es in erster Linie im Kontext, wird nichts davon Gottes goldene Kette zerreißen. Gott erreicht sein Ziel mit dir. Niemand kann sich dagegen stellen. Wenn du das verinnerlicht hast, dann wird sich auch dein Blick auf deine sogenannten Gegner oder Feinde verändern. Du kannst ihnen gelassen gegenübertreten, du kannst ihnen vergeben, wo sie dich verletzt haben. Und um es mit dem Psalmbeter zu sagen, der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht, was kann ein Mensch mir antun? Kommen wir zur zweiten rhetorischen Frage. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wie sollte Gott uns mit Jesus nicht alles schenken? Aber jeder von uns hat doch irgendeinen Mangel, oder? Fehlt dir wirklich überhaupt nichts? Dein Einkommen ist zu niedrig, dein Auto geht kaputt und mit deiner Gesundheit steht es auch nicht zum Besten. Wo bleibt da das angebliche Gottesgeschenk, das alles umfasst? Wenn du natürlich mit der Erwartungshaltung der Verheißung Gottes gegenübertrittst, dann kann das nichts werden. Worauf kommt es wirklich an? Jesus sagt: Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Und wiederum: Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Es geht im Hier und Jetzt also nicht um ein maximal komfortables Leben, sondern um die Erfüllung der Grundbedürfnisse. Das ist im Übrigen auch was, woran wir an Erntedank immer denken, dass Gott uns versorgt mit allem, was wir zum Leben brauchen. Das Eigentliche kommt aber später. Aufgrund deines Status als Kind Gottes hast du allerdings das verheißene Erbe schon jetzt. Mit Christus ist dir alles geschenkt. Mehr geht nicht. Du bist Gott so viel wert, dass er seinen eigenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, für dich dahingegeben hat. Alles andere kann nur ein Anhängsel sein. Die Stelle hier spielt im Wortlaut auf ein Ereignis im Alten Testament an, nämlich die Opferung Isaaks durch Abraham. Auch Abraham hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern war bereit, ihn zu opfern. Dadurch ist eine sehr starke Vorschattung für das Heilshandeln Gottes in Jesus Christus geworden. Und wiederum bezogen auf diese goldene Kette, das letzte Glied der Kette, die Verherrlichung, ist das Ziel, das Gott mit dir erreichen will und wird. Wie wir in einem früheren Abschnitt schon betrachtet haben, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir nämlich mit ihm leiden, dass wir auch mit ihm verherrlicht werden. Die dritte rhetorische Frage lautet: Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will uns verklagen? Da fällt dir bestimmt auf Anhieb allerhand ein. Menschen aus deinem Umfeld, die an deinem Verhalten irgendwas auszusetzen haben und sagen, das soll ein Christ sein, und versucht nicht auch der Teufel uns vor Gott zu verklagen? Dem steht die mächtige Rechtfertigung, die Gott für uns erwirkt hat, gegenüber. Das ist mein Kind. Ich selbst habe für ihn bezahlt. Ich habe alle seine Schuld abgewaschen mit dem teuren Blut meines eigenen Sohnes Jesus Christus. Welche Anklage sollte da noch greifen? Das vierte Glied der goldenen Kette lautet: Die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Da muss jeder schweigen. Da gibt es keine Anklage mehr gegen dich. Das macht jetzt schon innerlich frei. Daraus ergibt sich auch die Antwort auf die vierte rhetorische Frage: Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns verurteilen? Schon im römischen Recht gab es den Grundsatz Nemo iudex sine actore. Also wir kennen das als wo kein Kläger, da kein Richter. Gott selbst ist der Richter, und wenn er schon keine Anklage gegen uns zulässt, dann erst recht keine Verurteilung. Die Basis dafür ist, was Jesus für uns getan hat. Hier im Römerbrief, im Bibeltext, liest sich das wie ein Glaubensbekenntnis. Christus ist gestorben, auferstanden, er sitzt zur Rechten Gottes, er tritt dort für uns ein. Für Christen gibt es keine Verdammnis. Demzufolge brauchst du auch keine Angst vor dem Gottesgericht zu haben. Das achte Kapitel im Römerbrief beginnt mit den starken Worten: So gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Völlig befreit. Alles vorher Gesagte gipfelt in der fünften rhetorischen Frage: Wer will uns von Gottes Liebe trennen? Und Paulus nennt selber jetzt einige Dinge, von denen man vielleicht meinen könnte, sie wären in der Lage, uns von Gott zu trennen. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Das sind alles sehr irdische Realitäten aus dem Alltag der ersten Christen und vieler Christen heute noch. Die Idee dahinter ist, dass du dich unter dem Druck der Verfolgung vielleicht von Gott abwenden könntest. Das geht hin bis zur Bedrohung mit dem Tod. Deswegen zitiert Paulus hier sehr wörtlich aus dem Psalm 44, Vers 22. Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Wie Opferlämmer mussten damals schon Christen ihr Leben lassen. Trennt es von der Liebe Gottes? Niemals. Was könnte dich von der Liebe Gottes trennen? Der Apostel gibt die Antwort: In dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. In Christus bist du nicht einfach nur ein Gewinner. Die Formulierung hier ist viel stärker. Du überwindest weit Bei einem Wettlauf wäre das nicht der erste Platz um eine Hundertstel Sekunde, sondern ein Zieleinlauf, bei dem alle anderen weit abgeschlagen hinter dir bleiben. So stark kannst du sein durch den, der dich geliebt hat. Paulus richtet den Blick aber nicht nur auf irdische Widrigkeiten. Er beantwortet auch ganz glasklar, inwieweit uns geistliche Realitäten aus der unsichtbaren Welt von Gottes Liebe trennen können. Deswegen endet unser heutiger Text mit einem Lobpreis, einem Hymnus auf die Liebe Gottes. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich möchte den wunderbaren Hymnus jetzt nicht mit Worten breitreden. Ich denke, er spricht für sich. Ich lese ihn stattdessen nochmal vor und bitte euch, wenn ihr das für euch auch so annehmen könnt, aufzustehen und mitzusprechen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, ihr dürft euch wieder setzen. Ich erinnere mich noch gut an eine Predigt über diese Verse. Der Prediger damals rühmte die Liebe Gottes und dabei hätte es auch ganz gut bleiben können. Aber zum Schluss hat er was gesagt, dass die ganze Sache platzen hat lassen wie einen heißen Ballon. Was kann dich trennen von der Liebe Gottes? Nichts. Außer dir selber. Bang. Ja. Ist es wirklich eine Option, eine Möglichkeit, die Paulus hier offen hält? Ich möchte dazu nur vier Gedankenanstöße weitergeben. Erstens geht es in dem ganzen Abschnitt nicht um unser Handeln, sondern allein um das Handeln Gottes an uns. Zweitens haben wir die unzerbrechliche goldene Kette betrachtet. Alle, die Gott zuvor ersehen hat, die wird er auch verherrlichen. Wenn wir das mit einer Straße vergleichen, dann ist es eine sehr geradlinige Straße ohne Abzweigungen. Und am Steuer des Autos sitzt nicht du selber, sondern Gott. Drittens schließt die Formulierung, irgendein anderes Geschöpf, also nicht irgendein anderes Geschöpf kann uns trennen von der Liebe Gottes, natürlich auch uns selber ein. Viertens werden wir bei der Betrachtung des 9. Kapitels feststellen, wie wenig am menschlichen Willen und Bemühen liegt. Stattdessen liegt alles an dem erbarmenden Gott. Jetzt muss ich das Gesagte doch leider noch etwas einschränken. Jetzt kommt der sogenannte Disclaimer. Für wen gelten denn alle diese herrlichen Zusagen? Die goldene Kette, die Verheißungen, dass niemand gegen dich sein kann, dass du alles geschenkt bekommst, dass niemand dich verklagen oder verurteilen kann, dass nichts und niemand dich von der Liebe Gottes trennen kann. Es gilt für die, die in Christus Jesus sind, für niemand anderen. Du solltest deswegen auf die alles entscheidende Frage, bin ich in Jesus Christus, eine klare und eindeutige Antwort geben können. Sollte da auch nur ein bisschen Unsicherheit bei dir sein, dann mach das heute fest. Alfred und ich und andere aus der Gemeinde stehen dir nach dem Gottesdienst für ein Gespräch zur Verfügung. Nutz das Angebot, sprich uns gerne an. Natürlich kannst du nach dem Segen dann auch ins Foyer gehen, den Kaffee schlürfen, so als wäre alles in Ordnung. Ich rate davon ab. Es geht um nicht weniger als um alles. Ich fasse zusammen. Mit 5 rhetorischen Fragen macht Paulus klar, wie sich die im vorigen Abschnitt vorgestellte goldene Kette in der Praxis auswirkt. Erstens, wer kann gegen uns sein? Zweitens, wie sollte er uns mit Jesus nicht alles schenken? Drittens, wer will uns verklagen? Viertens, wer will uns verurteilen? Fünftens, wer will uns von Gottes Liebe trennen? Er betont die souveräne, allmächtige Liebe, die jeden ans Ziel bringt, jeden, der in Christus Jesus ist. Darauf kommt es wirklich an. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, so unfassbar groß ist deine Liebe zu uns, dass du deinen eigenen Sohn für uns dahingegeben hast. Ich danke dir von ganzem Herzen für diese feste Zusage, dass nichts uns von deiner Liebe trennen kann. Danke, Herr, dass es nicht an uns liegt, an unserem Wollen und an unseren Bemühungen, sondern allein an dir. Und auf dich wollen wir auch unser Vertrauen setzen. Herr, und wenn heute jemand in unserer Mitte ist, der das für sich noch nicht sagen kann, dann zieh ihn zu dir, sprich du ihn an, schenk Veränderung und wirke durch deinen Heiligen Geist. Amen.